In der letzten Woche haben wir als Predigtlied gesungen, ich möchte Glauben haben, der über Zweifel siegt. Und heute knüpft die Predigt genau daran an, denn es geht heute ganz speziell um das Thema Glauben. Der Predigttext aus Lukas 17 berichtet von der Bitte der Apostel um Glauben. Lukas 17, Vers 5 und 6. Die Apostel sprachen zum Herrn, stärke uns den Glauben. Aber Jesus antwortete, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanz dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, das ist ein merkwürdiger Text, finde ich, weil Jesus hier eine Antwort gibt, die ganz komisch ist. Zuerst einmal enthält sie überhaupt gar keinen Tipp und gar keine Anweisung, was die Jünger jetzt tun können, um einen stärkeren Glauben zu bekommen. Und außerdem ist sie auch noch obendrein verwirrend, wie ich finde, denn indem Jesus sagt, was schon ein winzig kleiner Glaube vermag, so unglaublich riesige Dinge, könnte man in die Irre geführt werden. Diese Antwort ist merkwürdig, nicht nur, weil es natürlich unglaubwürdig klingt, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, dann kannst du Bäume verpflanzen, sondern auch, weil sie uns in die Irre führen kann. Ich lese dazu aus den Predigthilfen von Wilhelm Stählin, da habe ich mal nachgeschaut, der hat so Predigthilfen rausgegeben, war Bischof der Oldenburgischen Kirche nach 1945 und in der Zeit des Kirchenkampfes von 33 bis 45 war er in der Bekennenden Kirche und hat er viele Probleme da kennengelernt. Und er schreibt zu diesem Text Folgendes. Der Glaube hat nicht etwa die Verheißung, dass ihm mirakulöse Kunststücke ohne tieferen Sinn gelingen. Das könnte man ja meinen, ne? Wenn Jesus sagt, ihr könnt zu dem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und pflanz dich ins Meer. Das wäre ja nun wirklich pompös. Diese Verheißung hat der Glaube nicht, wohl aber, dass er durch alle Hindernisse hindurch, die der göttlichen Verheißung und unserem Heil im Wege stehen, nicht in seinem Vertrauen enttäuscht werden wird. Diese Verheißung hat der Glaube allerdings. Und das möchte ich jetzt noch mal ein bisschen vertiefen. Ich habe mich nämlich wirklich schon oft gefragt, warum sollte ich eigentlich einem Baum gebieten, woanders hinzurücken? Also als Landschaftsgärtner wäre das vielleicht ganz praktisch. Aber das ist doch nun wirklich eigentlich Unsinn, wenn es auch höchst spektakulär wäre. Aber darum kann es ja wohl nicht gehen, dass wir spektakuläre Dinge tun. Worum es aber geht, ist, dass uns nichts hindern darf, Gottes Willen zu tun und sein Werk voranzutreiben. Und im Zweifel müsste dann eben auch ein Baum oder ein Berg von seinem Platz rücken, denn das ist ja die andere Variante, ne? Ihr könntet Berge versetzen durch den Glauben. Und wenn wir die Aussage Jesu richtig verstehen und anwenden wollen, dann müssen wir, finde ich, notwendig, und darauf deutet das, was Herr Stählin ja hier sagen will, wenn er von mirakulösen Kunststücken spricht, unterscheiden zwischen Glaube und Magie. Wenn wir in den klaren biblischen Linien denken, die uns offenbart sind, dann wissen wir, dass Gott aller Magie Feind ist. Er hat sie verboten. Aber es gibt heute auch im christlichen Bereich so ein magisches Verständnis vom Glauben. Da wird dann gesagt, ja, wenn du fest genug glaubst und das immer positiv bekennst, nicht, was du dir vornimmst, und dann wird das Wirklichkeit werden, da können wir also dann Berge versetzen. Da ist es dann unser Glaube, auf den der Fokus rückt. Wenn dein Glaube stark genug ist und wenn du das bekennst und wenn du das immer bekennst und bekennst, dann wird das auch gegeben werden. Da gerät unser Glaube ins Zentrum des Denkens. Aber Jesus widerspricht eben genau diesem Gedanken, denn seine Antwort macht deutlich, dass es im Glauben nicht etwa so ist wie bei unserem Bankkonto. Also mein Kontostand kann ja wachsen, hoffe ich auch, aber nicht allzu sehr, weil Jesus gesagt hat, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln. Aber wenn das Bankkonto wächst, dann habe ich mehr Geld tatsächlich und mit diesem mehr Geld kann ich dann auch mehr kaufen, ne, oder teurere Dinge kaufen. Das ist klar. Aber im Glauben ist es anders. Da sagt Jesus schon, das kleinste Maß an Glauben verschafft uns Zugang zu der weltverändernden Kraft, die durch den Glauben wirkt. Und das ist eben Gottes Kraft. Es ist ja Unsinn zu sagen, ein Mensch kann durch seine Glaubenskraft einen Berg versetzen. Aber es ist nicht Unsinn zu sagen, Gott kann jeden Berg überall hinsetzen, wo er will. Und deswegen darf der Blick also gar nicht, wenn es um den Glauben geht, auf uns gerichtet sein, sondern auf Gott. Denn Glaube bedeutet ja gerade, was ist eigentlich Glaube? Glaube ist eigentlich, dass wir wegschauen von uns und unseren Möglichkeiten hin auf Gott. Das heißt aber auch, dass wir wegschauen von uns und unseren Vorstellungen und Wünschen, die wir uns zurechtlegen, und auf Gott schauen. Und deswegen zitiere ich noch einmal hier von Wilhelm Stählin, der sagt, Glaube ist Hingabe des ganzen Menschen an Gott. Das ist Glaube. Wir geben uns hin an Gott. Wodurch dann eine reale Verbindung mit Gott entsteht, ja eine Teilnahme an seinem Leben und seinem Willen. Wir haben Teil am Leben und am Willen Gottes. Und deswegen macht die Antwort Jesu, wenn wir sie gesamtbiblisch betrachten, klar, dass Glaube eben keine Kraft ist, die der Mensch sich aneignet und über die er dann verfügt und die dann größer oder kleiner sein kann, sondern dass Glaube eine geistliche Wirklichkeit stiftet, nämlich dass wir mit Gott verbunden werden durch den Glauben. Und dann öffnen sich Horizonte, die uns sonst verschlossen bleiben. Wer mit Gott verbunden ist, möchte ich mal noch anfügen, wer sich dessen bewusst ist und ganz sicher durch das klare Zeugnis des Heiligen Geistes im Herzen und durch das klare Zeugnis der Heiligen Schrift, wer das weiß, der muss weder sich noch anderen Menschen noch Gott irgendetwas beweisen. Und in diesen Gedanken geraten wir nämlich sehr leicht, wenn wir die Aussage über den Glauben hier hören von Jesus und sagen wir, ja, was vermag ich denn durch meinen Glauben? Und da möchte man es gerne sehen. Aber es geht im Glauben nicht darum, nach außergewöhnlichen Dingen zu trachten und Kunststückchen aufzuführen, sondern Glauben ist etwas anderes. Glaube hat es damit zu tun, dass wir Gottes Wort ernst nehmen und zwar seine Verheißungen, die er gegeben hat. Alles, was er uns versprochen hat, wird geschehen müssen in unserem Leben. Das sollen wir durchaus festhalten im Glauben. Aber eben im Glauben achten wir zum Beispiel auch Gottes Anweisungen. Und deswegen, wenn ihr den Text mal lesen wollt zu Hause, Lukas 17, gibt Jesus gleich nach seiner knappen Antwort zum Glauben noch ein praktisches Beispiel. Und da sagt er, das ist ein Beispiel übrigens, was scheinbar gar nichts zu tun hat mit diesem Glaubensthema. Da spricht er vom Dienst eines Knechtes, der den Willen seines Herrn tut den ganzen Tag über und am Abend ihm dann auch noch den Tisch deckt und erst danach sich selber sättigt. Und dann bekennt dieser Knecht, oder Jesus sagt in der Mehrzahl, diese Knechte sagen dann, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ja, wir sind unnütze Knechte, also das wäre jetzt eine eigene Predigt wert. Aber ich will es bei dem Hinweis belassen, dass diese radikale Aussage Jesu doch eins klar macht. Im Zentrum der ganzen Betrachtung steht eben nicht der Knecht, sondern im Zentrum steht der Wille des Herrn, der getan wird. Das schmerzt natürlich den modernen Menschen, so eine Aussage, weil der moderne Mensch gewohnt ist, dass sich immer alles um ihn dreht und um seine Vorstellungen und Wünsche. Und darum können viele Menschen die biblische Botschaft gar nicht mehr hören. Da haben sie sofort eine Aversion. Nicht? Auf einmal geht es gar nicht um mich als Mittelpunkt, sondern auf einmal geht es um Gott. Also, ich möchte es noch einmal zusammenfassen und noch mal deutlicher sagen. Es mag sein, dass Kinder, wenn sie dieses Jesuswort lesen, wenn ihr Glauben hättet, ihr ein Senfkorn, könntet ihr Berge versetzen oder Bäume verpflanzen, dass sie dann meinen, sie könnten irgendwelche Wundertaten vollbringen, wenn sie nur fest genug dran glauben. Also wenn kindliche Gemüter so denken, dann ist das noch einigermaßen putzig. Aber wenn Erwachsene so denken, dann ist es wirklich ein Alarmsignal. Und deswegen möchte ich ganz deutlich sagen, wenn in bestimmten charismatischen Kreisen die Prediger ihre Gemeinde und ihre Gläubigen darauf einschwören wollen, zum Beispiel mit Techniken ihren Glauben zu stärken, gibt es Bücher zu, ne? Da schreibt dann so ein Pastor, ja, das, was man von Gott haben möchte, das muss man schon ganz genau wissen und das sollte man sich dann auch vorstellen und dann muss man das in seinem Geist sich vorstellen und immer positiv aussprechen, dass das bekommen wird. Kann man lesen. Dann verkündigen diese Leute eben nicht den christlichen Glauben, sondern sie machen nichts anderes als Magie im christlichen Gewand. Das ist nämlich die Kunst der Magie, dass wir durch Willenskraft, durch Visualisierung und so weiter die Dinge der Welt verändern können. Und das kommt heute in so und so vielen Trainingsprogrammen von Motivationstrainern und so weiter vor und es schwappt in die christliche Gemeinde hinein, als sei das Glaube. Und natürlich können diese Leute so ein Jesuswort hernehmen und zitieren und die Leute damit an der Nase herumführen. Aber biblischer Glaube, der nüchtern ist, ist das nicht. Es geht nämlich auch in der Gemeindearbeit nicht darum, dass wir uns eine Vorstellung von dem machen, was wir gerne erreichen wollen, sondern es geht in der Gemeindearbeit vor allen Dingen darum, dass wir fragen, was Gott uns eigentlich aufgetragen hat und dass wir das dann tun, und zwar völlig unabhängig davon, ob das scheinbar erfolgreich ist oder nicht. Das ist nämlich Gottes Sache, ob unsere Arbeit erfolgreich ist. Wisst ihr, die Arbeit von Noah war total überhaupt gar nicht erfolgreich. Das war der erfolgloseste Prediger aller Zeiten. Der hat nämlich gepredigt, gepredigt, gepredigt und nicht einer hat seiner Predigt gehört. So ist die biblische Botschaft. Meint ihr, dass wir daran bemessen könnten, ob eine Gemeindearbeit gut ist, dass sie nach menschlichem Ermessen scheinbar Erfolge bringt? Danach können wir das nicht bemessen. Und wenn wir das tun, haben wir den Boden biblischen Glaubens und Denkens schon lange verlassen. Die Apostel, die hier Jesus fragen, die waren schon Schritte auf dem Weg des Glaubens gegangen. Sie hatten geglaubt, dass Jesus der Messias sei, der vom Vater gesandt war. Dann hatten sie in der Gemeinschaft mit diesem Jesus erstaunliche Dinge erlebt und sie hatten erkennen müssen, wie kümmerlich und klein ihr eigener Glaube ist. Zum Beispiel, ihr kennt die Geschichte, nicht? Sind auf dem See unterwegs, im Boot, da tobt der Sturm, Jesus schläft. Und dann sind sie in ihrer Not, gehen sie an Jesus heran und wecken ihn und flehen ihn an, Herr, hilf uns. Und man muss fragen, was hatten sie jetzt eigentlich erwartet? Sie wussten selber nicht. Jedenfalls wenden sie sich an Jesus. Aber als der dann mit einem Wort den Sturm einfach zur Ruhe bringt, da sind sie so fassungslos, das hatten sie gar nicht erwartet. So, und so geht das in den Evangelien ja permanent. Also sie haben schon Glauben, aber eigentlich wissen sie oft gar nicht, was sie eigentlich da von Gott erwarten. Vielleicht ist das bei uns ja auch oft so, dass wir zu Gott rufen und selber nicht genau wissen, was es da eigentlich ist, was wir jetzt konkret erwarten. Nicht? Und ich jetzt nehme nochmal diese Pfingstprediger, habe ich gelesen, Paul Yonggi Cho, das ist ein Koreaner, der sagt, du musst das Gott ganz genau sagen, was du willst. Wenn du um ein Fahrrad bittest, dann sag nicht einfach, ich brauche ein Fahrrad, sondern dann musst du Gott sagen, das muss ein rotes Fahrrad sein mit einer Fünfgangschaltung oder 10, weil sonst ist der Wunsch nicht klar genug. Sag mal, kann man sich noch an den Kopf greifen und sagen, ist das jetzt allen Ernstes da geschrieben, aber man liest es schwarz auf weiß. Während die Bibel uns zeigt, hier die Jünger, die sagen einfach, Herr, hilf uns, und die sagen nicht, still den Sturm oder gib uns ein größeres Boot. Das ist doch alles Schwachsinn, aber man kann daran sehen, wie leicht man, wenn man irgendein Versatzstück aus der Bibel nimmt, auf totale Abwege geraten kann. Und deswegen kommt ja auch hier wieder jetzt mein Appell, ihr müsst die Bibel lesen. Ihr müsst viel darin lesen. Denn nur wenn ihr die Texte kennt, die Gesamtheit, könnt ihr sagen, ja, das ist doch Unsinn, das passt doch gar nicht in den Gesamtzusammenhang. Auch wenn man jetzt so ein Wort liest, wer Senfkornglaube hat, kann Berge versetzen. Ja, das muss man einordnen. Und dieses Beispiel, was Jesus gibt, ist ein Beispiel aus der Natur und sagt, in einem Senfkorn ist schon das ganze Geheimnis des Lebens und dieses Baumes und der wird daraus wachsen. Und so ist auch ein kleiner Glaube, wenn er winzig klein ist, beinhaltet das ganze Geheimnis christlichen Lebens und das ganze Geheimnis Gottes. Und deswegen will Jesus eins doch radikal seinen Jüngern sagen, nämlich hört auf mit eurer Selbstbespiegelung, euch immer mit euch selbst zu beschäftigen und zu fragen, wie groß ist mein Glaube oder wie klein und die anderen haben größeren Glauben. Wenn du einen Glauben hast, entweder hast du ihn oder du hast ihn nicht. Und deswegen ist das auch die Frage, hast du Glauben oder hast du nicht? Und das musst du beantworten. Und wenn du sagst, ich habe Glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat und dass er jederzeit, wann immer er will, in die Geschehnisse dieser Welt eingreifen kann und dabei auch Naturgesetze auf den Kopf stellen, weil er diese Naturgesetze geschaffen hat. Wenn du diesen Glauben hast, dann wird dieser Glaube dir den Zugang öffnen in die Wirklichkeit Gottes. Und dieser Gott sagt aber durch Jesus Christus, trachtet nach dem Reich Gottes zuerst. Und nicht nach irdischen Dingen und wie ihr euch vorstellt, die Welt zu gestalten. Trachtet nach Gottes Reich zuallererst. Und da möchte ich sagen, weil wir das auch selbst erlebt haben, ich bin sicher, dass Gott Wunder tut und dass wir Gottes Kraft erleben, wenn wir im Dienst für Gott und sein Wort und im Dienst für die Gemeinde auf Hindernisse stoßen. Da können wir wirklich in der Tat diesen Dingen gebieten, von uns zu weichen und sie werden weichen. Aber ich sehe überhaupt gar keinen Sinn darin, einen Baum zu verpflanzen. Wem soll das nützen? Und noch ein Beispiel dazu aus der Bibel abschließend. Paulus wusste ganz sicher, dass er nach Rom gelangen sollte, um dort Zeugnis zu geben und das Evangelium zu verkündigen. Das war ihm bezeugt durch den Heiligen Geist, das wusste er ganz gewiss. Und als er dann auf der Fahrt nach Rom in Seenot geriet, da war er ganz relaxed und sagte dem Kapitän, hier werden alle gerettet werden. Sturm hin, Sturm her, die hatten schon alles rausgeschmissen aus dem Boot. Und dann können sie tatsächlich landen an der Insel Malta. Und da machen sie ein Lagerfeuer, könnt ihr lesen, Apostelgeschichte ist spannend. Und dann nimmt Paulus so ein bisschen Reisig zusammen, legt das aufs Feuer. Da fährt eine Schlange raus und beißt sich in seiner Hand fest. Also nicht nur so ein Schlangenbiss, sondern die hingen da. Ne? So, und da ist man eigentlich tot. Und die Leute, die das beobachten von der Insel, die sagen, dieser Mensch ist verflucht. Die Göttin der Rache ist gegen ihn. Irgendwas Schlechtes hat er gemacht. Erst war er in Seenot, er hat das gerade geschafft, jetzt beißt ihn die Schlange. Nicht? Und was steht bei Paulus? Der macht kein Brimborium. Auch seine Begleiter nicht. Kein Gebet, kein Handauflegen, kein Hokuspokus. Der schleudert das Tier einfach ins Feuer und wartet ab. Nichts passiert. Die Leute ändern dann sehr schnell ihre Meinung und sagen, der ist ein Gott. So ist die Welt. Die haben ganz schnell ihre Meinung und können die auch von heute auf morgen gleich ändern. Paulus wusste, er ist zum Apostel bestellt und wird in Rom das Evangelium bezeugen. Und deswegen braucht er kein Brimborium. Das Jesuswort, was Jesus gesagt hat, ihr werdet Tödliches trinken, es wird euch nicht schaden oder ihr könnt Schlangen mit den Händen aufheben, ist für Paulus Wirklichkeit geworden. Aber wenn heute charismatische Prediger in Amerika irgendwelche Bühnenshows machen in Gottesdiensten und da Giftschlangen hochheben und lauter so einen Zauber, um den Leuten ihren Glauben zu zeigen, dann hat das mit christlicher Verkündigung überhaupt nichts zu tun. Wegschalten sofort, wenn man so einen Scheiß da sieht. So, und deswegen möchte ich das nochmal ans Ende stellen. Glaubst du, dass du durch deinen Glauben, wenn er auch klein ist, deinen Glauben an Christus, der Mensch geworden ist, dich zu erlösen, der dich berufen hat, ihm zu dienen, dass du durch diesen Glauben verbunden bist mit der ganzen Wirklichkeit Gottes und dass nichts dich hindern darf, die Dinge zu tun, die Gott dir aufgetragen hat, nämlich sein Wort zu verkündigen, seiner Gemeinde zu dienen, so wie Gott das sich vorstellt. Und wenn dein Ende noch nicht da ist in Gottes Augen, dann wird dir auch nichts schaden können. Und wenn Gott sagt, jetzt rufe ich dich aus dieser Welt, dann sei bereit. Wir haben nämlich zur Verfügung zu stehen, wie Jesus in dem Gebet sagt, dein Wille geschehe. Und der wird geschehen. Für dein Leben, in deinem Leben, in meinem Leben und im Leben und Dienst unserer Gemeinde hier in Pölzig. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.